Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 88. Folge von Schäuber fragt nach. Es wäre jetzt sehr naheliegend zu sagen, Folge 88, apropos FPÖ, ist vielleicht auch ein bisschen abgeschmackt. Aber manchmal gibt es für das abgeschmackt Naheliegende auch einen guten Grund. Den liefert mir diese Woche Martin Klier, Sprecher von Landeshauptfrau Stellvertreter Udo Landbauer. Herr Klier hat mir vor 3 Wochen gedroht, dass ich 2024 nur mehr beim AMS auftreten werde können. Die Frage, ob man diese Drohung ernst nehmen sollte, ist unmittelbar verbunden mit der Frage, ob man Herrn Klier an sich ernst nehmen sollte. Und da sind wir tatsächlich bei der Zahl 88, die in der Neonazi-Szene wohl bekannteste Chiffre für Heil Hitler. Als der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Daimek 2014 ein Pro-Israel-Statement als Presseaussendung abgeschickt hat, staunten die Empfänger nicht schlecht, als sie feststellen mussten, dass sich darin völlig unvermittelt und ohne jeglichen Sinnzusammenhang die Zahl 88 befand. Das war sogar für Herrn Daimek zu arg. Er entschuldigte sich beim israelischen Botschafter, reklamierte bei der dafür verantwortlichen FPÖ-Pressestelle und versicherte, in der an die Pressestelle des Parlamentsklubs übermittelten Version des Textes kam die angesprochene Zahlenkombination nachweislich nicht vor. Wir haben ein Problem in der Pressestelle. Dort müsste man was machen. So etwas darf nicht hinaus. Die Verantwortung in der Pressestelle muss geklärt werden. Nichts leichter als das. Leiter der Pressestelle war damals, erraten, Martin Klier. Der wurde aber keinesfalls sofort gefeuert, sondern im Gegenteil auch noch verteidigt. Und zwar von jemandem, der offenbar auch heute noch eine schützende Hand über Klier hält, nämlich vom damaligen FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Der erklärte wörtlich,
nur weil jemand zweimal aus Versehen auf eine Taste drückt, machen wir jetzt kein Theater. Unsere Pressestelle ist absolut tipptopp. Die Vorwürfe sind ein Schmarrn. Das ist alles längst geklärt. Die kleine Tochter des Pressereferenten hat zweimal draufgedrückt.
Okay, verglichen mit dieser Ausrede ist der Hund hat die Hausübung gefressen eine Erklärung von maximaler Plausibilität und Glaubwürdigkeit. Dieser jämmerliche Schmäh ist wirklich so deppert, dass sogar der FPÖ-Mandatar Daimek öffentlich darauf reagiert hat und zu Kickl gemeint hat, die Geschichte mit der kleinen Tochter sei eine Wuchtel, die ich nicht glaube. Eine Aussage, die der weiteren politischen Karriere des Herrn Daimek nicht zuträglich gewesen sein dürfte. Er wurde im FPÖ-Parlamentsclub verräumt und ist dort jetzt unter anderem Bereichssprecher für Digitalisierung. Das ist angesichts der Vorgeschichte, wenn schon keine Wuchtel, aber immerhin nicht ganz unkomisch. Dass Herbert Kickl mit Widerspruch ganz schlecht umgehen kann, ist ja an sich nichts Neues. Die Frage ist, welche Konsequenzen das für die Zukunft unseres Landes haben wird. Eine andere Frage bezüglich Kickl, die heuer im Sommer von Bundeskanzler Nehammer aufgebracht wurde, darf mittlerweile als beantwortet gelten. Nämlich die Frage, ist Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko für die Republik Österreich? Es oblag dem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT, Peter Griedling, hier für finale Klärung zu sorgen. Er stellte unmissverständlich fest, Zitat, Kickls Angriff auf den Verfassungsschutz war ein Überfall. Die FPÖ hatte die Absicht aufzuräumen. Die ÖVP ließ sie gewähren und die WKStA ließ sich treiben. Besagter Überfall, der in Form einer danach für illegal erklärten Razzia im BVT stattfand, war zuvor sogar vom FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek angekündigt worden. Bei einem AfD-Kongress verriet er völlig ungeniert, dass sich im Innenministerium mit dem BVT eine Zelle gebildet habe, die man eliminieren wolle. Eine Aktion mit für die Sicherheit unseres Landes verheerenden Konsequenzen, weil daraufhin ausländische Geheimdienste ihre Zusammenarbeit mit Österreich stark reduzierten. Auch das hatte sich laut Griedling schon vorher abgezeichnet. Ich zitiere, manche Dienste hatten Vorbehalte gegen uns, weil Innenminister Kickl damals an Kongressen von Rechtsextremen teilnahm und die FPÖ mit der Putin-Partei demonstrativ einen Pakt schloss. Die für Kickl wichtigsten Ziele des Überfalls dürften das Extremismusreferat und die Abteilung für Spionageabwehr gewesen sein, da diese beiden Stellen gerade Informationen über den russischen Einfluss auf die mit der FPÖ kooperierende rechtsextreme identitäre Bewegung sammelten. Diese Kooperation wurde für Kickl später noch ein größeres Problem, als bekannt wurde, dass Brandon Tarrant, 51-facher Mörder von Christchurch, vor seiner Tat Geldgeschenke an den Capo der österreichischen Identitären überwiesen und sich danach auf die Ideologie dieser Gruppe berufen hatte. Der Capo stand wiederum in regen Telefonkontakt mit Reinhard Teufel, Kickls engsten Vertrauten, damals Kabinettschef im Ministerium, heute Clubobmann in Niederösterreich. Ob bei diesen Telefonaten über die bevorstehende Gefahr einer Hausdurchsuchung geplaudert wurde oder nur darüber, wie man Geldspenden von Massenmördern am besten anlegt, ist nicht bekannt. Sehr wohl bekannt ist, dass der Capo zuvor Hakenkreuze auf eine Synagoge geklebt hatte. Was man heute so macht, wenn man laut Herbert Kickl ein
interessantes und unterstützenswertes Projekt leitet.
Und da fällt einem ein Vorfall aus jüngster Vergangenheit ein. In Paris wurden, wie einst in der Nazizeit üblich, Häuser mit Judensternen markiert. Die Täter wurden nun von der Polizei gefasst, wobei sich herausstellte, dass die Täter von Russland finanziert wurden. Das passt durchaus zu den Ermittlungen, die zurzeit der Razzia gerade im BVT bezüglich der Identitären liefen. Herbert Kickl hatte gesagt, die Identitären seien
eine echte NGO, die diesen Namen auch verdient, weil sie nämlich kein Geld vom Staat bekommt.
Wirklich arg. Das heißt, die Armen mussten sich ihre Hakenkreuze selber bezahlen. Oder ist da doch der Staat eingesprungen? Es muss ja nicht unbedingt der österreichische sein. Das BVT hat sich damals jedenfalls mit den auffällig guten Beziehungen der Identitären zu Russland beschäftigt. Da soll es mehrere Verbindungsmänner gegeben haben und der Capo und fidele Hakenkreuzkleber hat sogar erklärt, Putin sei ein großer Staatsmann, wahrer Patriot und ein echter Identitärer. Da stellt sich nun die entscheidende Frage, hat Putin auch Mitgliedsbeitrag bezahlt? Oder war das Umfeld der anderen Spender sogar für Putin zu dubios? Die FPÖ hatte immer eine finanzielle Unterstützung der Identitären bestritten. Das ist mittlerweile zumindest in einem Fall widerlegt. Und dieser eine Fall ist von höchster Symbolkraft. Die Identitären erhielten 1000 Euro Spende von der Grazer FPÖ. Also just von jener Teilorganisation, die für einen gigantischen Korruptionsskandal verantwortlich ist, dessen Aufarbeitung trotz massiver Widerstände von Herbert Kickl gerade am Laufen ist. Aber wer weiß, vielleicht wäre ja auch alles viel transparenter gelaufen, wenn jener Plan verwirklicht worden wäre, von dem heimische Medien vor rund einem Jahr berichtet haben. Karin Kneißl soll während ihrer Amtszeit einen eigenen Geheimdienst geplant haben. Welchen Zweck dieser Geheimdienst hätte haben sollen, erschließt sich aus der mittlerweile bekannt gewordenen Tatsache, dass gegen einen Mitarbeiter dieses Projekts wegen Verdachts der Spionage für Russland ermittelt wird. Ein anderer soll den mutmaßlichen Russland-Spion und Wirecard-Milliardenbetrüger Jan Marsalek mit Geheiminformationen unter anderem zur Herstellung des Nervengifts Novichok versorgt haben. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir Karin Kneißl total Unrecht tun und sie in Wahrheit einen wirklich effizienten Geheimdienst gründen wollte, mit ihr selbst als wichtigster Agentin. So gesehen erschiene auch ihr Knicks vor Putin unter völlig neuem Blickwinkel. Vielleicht war Karin Kneißl auf Wladimir Putin angesetzt. Quasi als eine Art Venusfalle. Was wäre der Menschheit alles erspart geblieben, wenn diese Falle zugeschnappt hätte? Ein bisschen in die Falle gehen kann man auch, wenn man sich als Weinfreund für Weine aus dem Burgund zu interessieren beginnt. Vor allem in die Kostenfalle, denn die Preise gingen dort in den letzten Jahren durch die Decke. Umso wertvoller, wenn man etwas entdeckt, das noch leistbar ist. Dem Weindepot Neuz ist das mit dem Bourgogne Rouge 20 von Rossignol Trappé gelungen. Ein wunderbar dichter und erdiger Burgunder, für den man keinen eigenen Kredit aufnehmen muss. Prost! Ob sich Österreich allein vom sicherheitspolitischen Standpunkt her einen Kanzler Kickl wird leisten können, erscheint mehr als fraglich. Ein Mann, der dazu sehr viele Erfahrungen gesammelt hat, ist heute mein Gesprächsgast. Es ist der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Peter Gredling. Guten Tag, Herr Gredling.
Grüß Gott, Herr Schäuber.
Ich habe Sie vorhin zitiert mit der Feststellung, Kickls Angriff auf den Verfassungsschutz war ein Überfall. Die FPÖ hatte die Absicht aufzuräumen, die ÖVP ließ sie gewähren und die WKStA ließ sich treiben. Wie haben Sie diesen Überfall damals erlebt?
Ja, eigentlich, ich war nicht im Amt. Ich war bei einer Einvernahme im Back, als ich telefonisch über das Faktum der Hausdurchsuchung informiert wurde. Das heißt, die erste Phase habe ich persönlich nicht live miterlebt. Ich kenne sie nur aus den Schilderungen meiner Kollegen. Und da ist es wirklich so abgelaufen wie ein Überfall. So ist es bei Ihnen angekommen. Und das ist meine Wahrnehmung aus Ihren Erzählungen heraus.
Kickls Generalsekretär Goldgruber wollte noch vor der Razzia von Ihnen eine Liste der verdeckten Ermittler in rechtsextremen Kreisen. Hat er dazu gesagt, warum er die braucht?
Er hat gefragt nach einer solchen Liste. Das war in einem Vorgespräch vor einem nationalen Sicherheitsrat. Und wir haben dann insofern drauf reagiert, als dass ich dann meine Leute instruiert habe, auf keinen Fall irgendwelche Namen bekannt zu geben, aber doch zumindest zu sagen, wo wir oder in welchen Bereichen wir seitens des Rechtsschutzbeauftragten Genehmigungen hatten, auch verdeckt zu ermitteln.
Ich nehme an, normalerweise haben solche Leute einen speziellen Schutz, die als verdeckte Mittler tätig sind.
Ja, selbstverständlich. Und die Identitäten werden auch nicht preisgegeben, genauso wenig wie die Identitäten von Quellen. Und wir haben hier also nur sehr allgemein auf diese Frage geantwortet, indem wir eben gesagt haben, ja, es gibt im Bereich Rechtsextremismus mehrere erweiterte Gefahrenerforschungen, wo verdeckte Ermittlung als Ermittlungsmaßnahme seitens des Rechtsschutzbeauftragten genehmigt war.
Ein wichtiges Ziel der Razzia waren das Extremismusreferat und die Abteilung für Spionageabwehr. Der ehemalige Identitärensprecher Alexander Markovic ist bei Russia Today aufgetreten und hatte beste Kontakte zur neofaschistischen Gruppe des Putin-Freundes Alexander Dugin. War diese Partie auch Gegenstand der Beobachtung?
Ganz generell muss man sagen, war Gegenstand der Beobachtung, inwieweit die rechte Szene seitens Russlands genutzt wird, um Einfluss in den Zivilgesellschaften in Westeuropa zu haben und diesen Einfluss in Zivilgesellschaften, aber auch in der Politik auszuüben. Sie verstehen, dass ich auf explizite Ermittlungen hier nicht eingehen kann.
An sich ist ja die Unterstützung von rechtsextremen Organisationen durch Moskau kein österreichisches Spezifikum, sondern kommt in der ganzen EU vor. Wie geht man in Europa mit diesem Sicherheitsrisiko um?
Naja, es ist also grundsätzlich ja. Man weiß, dass es hier viele Verbindungen gibt. Allerdings ist es relativ schwierig, dann, sagen wir mal, strafrechtlich relevante Finanzflüsse nachzuweisen. Wichtig ist es, dass auch der Politik bekannt wird, dass auf diesem Weg Einfluss geübt wird. Einfluss auf politische Entscheidungen, Einfluss auf Entscheidungen oder auf die Diskussionen in der Zivilgesellschaft. Und da, und Sie haben das richtigerweise festgestellt, ist es in Europa durchaus bekannt, dass es hier seitens der rechten Parteien zum Weiterverbreiten von russischer Staatspropaganda kommt und andererseits auch, dass gerade in den russischen Medien rechte Politiker oder Rechtsaktivisten ein breites Podium erhalten, um ihre Meinungen darzulegen. Das soll offensichtlich auch nach innen wirken.
Ich habe gerade vorhin berichtet, aktuell der Fall aus Paris, wo es zu antisemitischen Schmierereien kam. Die Täter wurden gefasst und es hat sich herausgestellt, sie wurden von Russland finanziert. Sind solche Ermittlungen dann letztlich Glücksfälle, dass man so auf sowas draufkommt? Oder welche Möglichkeiten haben da die Behörden, näher an die Wahrheit heranzukommen?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Nämlich inwieweit wie es gelingt, erst einmal die Finanzierungsflüsse tatsächlich nachzuweisen und dann auch nachzuweisen, dass diese Finanzierungsflüsse strafrechtlich relevant sind. Das ist gerade bei solchen Aktivitäten immer eine besondere Herausforderung. Das haben wir auch im Bereich der Terrorismusfinanzierung immer wieder gehabt, weil auch hier gab es immer diese Schwierigkeit, konkret nachzuweisen, wofür gesammelte Gelder beispielsweise dann für welche terroristischen Aktivitäten die verwendet wurden. Das ist dann ein sehr, sehr schwer zu führender Beleg. Und ähnlich ist es auch bei diesen Finanzierungen, die rechte Szene betrifft.
Die Russland-Beziehungen der FPÖ waren ja schon vor der Razzia ein Problem für unsere Sicherheit. Wie hat sich das geäußert?
Ja, es gab natürlich immer wieder Hinweise darauf und jetzt die Beziehung zwischen der FPÖ und Russland ist ja gerade in Österreich nichts Neues gewesen. Die FPÖ war ja teilweise selbst stolz auf diese Beziehungen und hat auch diese Beziehungen auch immer wieder öffentlich gemacht. Wie viele tatsächliche Beziehungen es gibt und wie viele Beziehungen im Verborgenen noch abgelaufen sind und die möglicherweise strafrechtliche Qualität haben, das lässt sich schwer sagen. Diese Beziehungen Russlands zu rechten Parteien, zu rechten Organisationen in ganz Europa waren bekannt und waren kein österreichisches Spezifikum. Aber es war natürlich auch klar, dass diese Beziehungen von österreichischen Politikern zu russischen bekannten Aktivisten natürlich auch im Ausland aufgefallen sind.
Auf jeden Fall hat die Razzia selber dann doch etwas ausgelöst diesbezüglich, dass bei ausländischen Diensten eine gewisse Einschränkung der Zusammenarbeit gegeben hat. Wie hat sich das geäußert?
Ja, also die Einschränkung der Zusammenarbeit war ja nicht nur basierend auf den Russland-Kontakten, sondern die Einschränkung der Zusammenarbeit ergab sich aus der Gesamtgemengelage nach dem 18.02.18, also nach dem 28.02.18, dem Tag der Hausdurchsuchung und den darauf folgenden Berichterstattungen. Und hier ist es natürlich schon so, dass die Dienste besorgt waren über diese Transparenz, die hier plötzlich aufgetreten ist und wie nachrichtendienstliche Informationen oder nachrichtendienstliche Interessenslage in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Ja, das ist ein Faktum, mit dem hatten wir zu kämpfen. Und das hat dann letztendlich auch, nachdem im Falter das Faksimile eines finnischen Dokuments abgedruckt war, auch dazu geführt, dass es eine Evaluierung der Informationssicherheitsmaßnahmen im BVD durch ein internationales Evaluierungsteam im Jahr 2019 gab.
Welche Konsequenzen hat das zum Beispiel in der Terrorismusbekämpfung, wenn die Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten beeinträchtigt ist?
Grundsätzlich gilt es einmal festzuhalten, dass ich nicht davon ausgehe, dass terrorismusrelevante Informationen, also Informationen, die tatsächlich Anschlagsmöglichkeiten etc. betroffen hätten, vor Österreich geheim gehalten worden wären. Die wären uns jedenfalls mitgeteilt worden, das ist überhaupt keine Frage. Es hat allerdings andere Dinge gegeben, internationale Arbeitsgruppen, in denen wir dann eben nicht teilgenommen haben, wo wir uns zum Teil ja auch freiwillig zurückgezogen haben.
Kann uns wieder passieren, dass es zu solchen Einschränkungen der Zusammenarbeit kommt? Oder glauben Sie, war das damals eine einmalige Situation?
Also die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit folgt ihren eigenen Gesetzen und es ist ein Charakteristikum der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit, dass diese nicht völlig transparent erfolgt, weil natürlich auch die Nachrichtendienste klar abwägen, welche Informationen sie mitteilen oder nicht. Und da geht es weniger darum, wie der Partnerdienst damit umgeht, sondern wie der Nachrichtendienst seine eigenen Quellen, seinen eigenen Informationsbeschaffungsmethoden etc. Schützen kann, damit hier kein Rückschluss gezogen werden kann und damit eventuell langfristig auf geplante und aufgebaute Nachrichtendienstoperationen nicht gestört.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Im Vorjahr wurde bekannt, dass Karin Kneißl während ihrer Amtszeit als Außenministerin einen eigenen Geheimdienst geplant hat. Das hat als erste eigentlich ein bisschen fast lustig geklungen, weil man Karin Kneißl aber jetzt nicht mehr sehr, sehr ernst nimmt. Aber mir ist also mittlerweile ein bisschen das Lachen vergangen, weil ich mir angeschaut habe, wer damals bei diesem Projekt dabei gewesen wäre. Unter anderem ein Mann, gegen den wegen Verdachts der Spionage für Russland ermittelt wird und ein anderer, der den mutmaßlichen Russland-Spion und Wirecard-Milliardenbetrüger Jan Masaryk mit Geheiminformationen versorgt haben soll. Das klingt dann doch ein bisschen beunruhigend. Wie sehen Sie das?
Ja, also grundsätzlich denke ich einmal, seien solche Diskussionen und solche Gedankenspiele ja öfter schon erfolgt und inwieweit diese eine reale Umsetzung hatten oder inwieweit diese auch tatsächlich ernsthaft diskutiert worden sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich kenne auch diese Informationen. Ich kenne auch ein Organigramm, in dem dargestellt wird, wie eine Sicherheitsabteilung ausschauen könnte im Außenministerium. Die Frage, ob diese Sicherheitsabteilung eine Vergrößerung der bestehenden Sicherheitsabteilung lediglich gewesen wäre oder ob diese Sicherheitsabteilung wirklich als Nachrichtendienst dann tatsächlich agiert hätte oder agieren hätte sollen, das ist etwas, was unbeantwortet geblieben ist bis heute.
Hat sich Ihnen ein Sinn erschlossen, was dieser Geheimdienst hätte tun sollen, konkret?
Ja, wie gesagt, also das, was mir bekannt ist, sind Funktionen, die die Sicherheitsabteilung des Außenministeriums zum damaligen Zeitpunkt bereits hatte, dass die zum Teil ausgebaut worden wären, aber dass hier eine reine nachrichtendienstliche Kompetenz dazugekommen wäre, ist mir so nicht erinnerlich. Aber natürlich kann ich das nicht ausschließen und die Frage ist ja auch, von wem gehen die Energie in diesen Vorschlägen aus? Geht es aus von den Leuten, die Sie zitiert haben, Eigeninteresse vorhanden gewesen wäre, oder gab es hier ein übergeordnetes politisches Interesse seitens der Außenministerin? Das ist für mich nicht klar.
Hätte man sich da seitens des BVDs überhaupt irgendwie dagegen wehren können oder versuchen, Einfluss zu nehmen? Oder ist man da quasi machtlos dem ausgeliefert?
Na, ich denke nicht, dass man da machtlos ausgeliefert gewesen wäre. Es hätte hier sicherlich einen Diskussionsprozess gegeben und von einem Gedankenspiel, das auf beamteter Ebene entwickelt wird, bis hin zu einer politischen Umsetzung ist ja ein weiter Weg und das wäre ohne die Einbindung von existierenden Organisationen in diese Diskussion, insbesondere wegen überlagernder Zuständigkeiten, wohl kaum möglich gewesen.
Der renommierte Bellingcat-Investigativjournalist und Putin-Kritiker Christo Grosev hat auf Nachfrage der Financial Times erklärt, dass er Österreich verlassen musste, da er von Mitarbeitern unseres von russischen Agenten unterwanderten Geheimdienstes bespitzelt wurde. Hat diese alarmierende Aussage in Österreich zu irgendwelchen Konsequenzen geführt?
Also der Punkt ist, ich kann die Behauptung von Christoph Grosev nicht nachvollziehen. Was ich sehr wohl weiß, dass gegen Christoph Grosev eine Gefährdungslage gab und dass wir uns aufgrund einer Intervention aus dem unmittelbaren Umfeld von Christoph Grosev auch um dieses Thema angenommen haben und dass es hier mit ihm Kontakt gab, um abzuklären, welche konkrete Gefährdung hier vorliegt. Christoph Grosev in seiner und seine Art der Ermittlung exponiert ihn natürlich schon sehr. Und wenn man sich die Aktivitäten anschaut, die seitens Russland gegenüber kritischen Journalisten entwickelt werden, dann weiß man, dass hier eine reale Gefährdungslage vorliegen kann.
Aber er nennt ja auch ganz konkret Mitarbeiter des österreichischen Geheimdienstes, also zumindest ehemalige. Und gegen den einen wird auch nun tatsächlich ermittelt wegen Spionage für Russland. Löst das was aus oder versucht man das eher unter den Teppich zu kehren und sagen, das kann nur ein Einzelfall gewesen sein?
Ich habe versucht, unter den Teppich zu kehren und muss auch sagen, ich bin hier ein bisschen irritiert, denn diese Beziehung von dem Beamten, den Sie hier meinen, zu Christoph Grosev ist mir nicht bekannt. Das wäre auch nicht seine Zuständigkeit gewesen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er hier einen offiziellen Kontakt zu Grosev hatte. Allerdings ist bei dem Beamten auch zu berücksichtigen, dass er, es kommt immer darauf an, wann diese Kontakte waren, dass er ja nicht immer im Sold des BVD bestanden ist.
Jetzt ganz generell, unabhängig von den jüngsten Entwicklungen, galt Wien im Speziellen immer auch als Spionparadies, speziell auch für russische Spione. Woher kommt dieser Ruf?
Naja, ich denke, das kann man als interessierter Bürger in den Verfassungsschutzberichten der letzten 20 Jahre nachlesen. Österreich, aufgrund seiner geografischen Situation, vor allen Dingen vor 1989, war schon einmal interessant, weil ein Teil Österreichs in den damaligen Ostblock hineingeragt hat. Wien als Stadt der Begegnung, als Sitz von internationalen Organisationen, beherbergt sehr, sehr viele Diplomaten. Und nicht alle Diplomaten gehören dem diplomatischen Dienst an. Einige von ihnen sind auch Nachrichtendienstoffiziere unter diplomatischer Abdeckung oder unter anderen Abdeckungen. Also das heißt, diese Dinge gab es schon immer. Dann die Einreise von Delegationen ermöglicht es natürlich auch, größeren Delegationen einzureisen und hier alle Delegationsteilnehmer immer im Blick zu haben, was sie tun oder wie sie sich im Schengen-Raum dann verteilen, ist auch eine Mission Impossible, wenn man so will. Und was man auch dazu sagen muss, in Österreich hat nach dem Zweiten Weltkrieg Spionage lange als ein Kavaliersdelikt gegolten und die Strafdrohungen waren dementsprechend niedrig und die Strafverfahren zum Teil aussichtslos. Hier haben wir, wenn es solche Fälle gab, eher den stillen Weg vorgezogen, sodass Personen die Legitimationskarte entzogen wurde und dass die Entsendestaaten aufgefordert wurden, die Personen zurückzunehmen.
Allein die Masse an Spionage-Satellitenschüsseln auf Wiener Hochhäusern ist immer wieder aufs Neue faszinierend. Kann man da nichts dagegen unternehmen?
Naja, also die Frage ist für mich, woher nimmt man die Gewissheit, dass es sich hierbei um Spionageantennen handelt?
Sie werden von ausländischen Geheimdiensten als solche bezeichnet.
Sag ich mal, grundsätzlich, wenn man sich anschaut, die Dächer der Botschaften sind auch die Botschaften westlicher Länder mit genau den gleichen Satellitenschüsseln verziert. Und hier stellt sich die Frage, geht es hier um eine geschützte, satellitengestützte Kommunikation mit zu Hause oder worum geht's bei diesen Dingen? Ohne konkret zu wissen, auf welche Satelliten das Ganze gerichtet ist, was dort übermittelt wird etc., lässt sich eine Beurteilung, ob dies eine Spionageeinrichtung ist, quasi nicht feststellen.
Es gibt aber tatsächlich einen Trend in den letzten Wochen und Monaten, nämlich dass in europaweit das Bespitzelungsnetzwerk in seiner Gesamtheit nicht mehr so gut funktionieren soll, weil das für seine Wartung zuständige technische Personal gezielt ausgewiesen wurde. Das ist in einigen europäischen Ländern passiert. Wäre das eine Strategie, die in Österreich auch möglich wäre?
Ja, natürlich gibt es diese Spezialverwendungen in den Botschaften. Also genau jene, die dafür sorgen, dass sichere Kommunikation mit dem Heimatstaat möglich ist, dass dieses technische Unterstützungspersonal gerade bei Reduzierungen möglicherweise stärker betroffen ist als das eigentliche diplomatische Personal. Das kann durchaus so sein. Allerdings fehlen mir hier konkrete Zahlen und Informationen, um hier irgendetwas dazu zu sagen.
Rund ein Drittel aller in Österreich akkreditierter russischer Diplomaten sind vermutlich Spione. Nützen Ausweisungen da was oder werden die sofort eins zu eins durch neue Spione wieder ersetzt?
Sie haben einen wichtigen Punkt angeschnitten. Erstens einmal, es gibt nachrichtendienstliches Personal an Botschaften. Die gibt es in beinahe jeder Botschaft. B, eine Ausweisung birgt oft die Gefahr, dass man im Wege der Retaration, also der Vergeltung sozusagen, selbst auch Ausweisungen erlebt. Und dann kommt es natürlich stark darauf an, wie groß die Botschaften sind. Nicht? Wenn Sie heute einen Russen nach Hause schicken, ja, und im Gegenzug wird ein österreichischer Diplomat aus Russland nach Hause geschickt, dann können Sie sich vorstellen, dass das für die kleine österreichische Botschaft größere Auswirkungen hat als für die große russische Botschaft. Also das sind so Dinge, die man auch hier in Betracht ziehen muss. Und natürlich besteht die Möglichkeit, im Akkreditierungsverfahren auch darauf hinzuweisen, dass es sich bei der vorgeschlagenen Ersatzperson um einen Nachrichtendienstler handelt. Dann besteht auch die Möglichkeit, die Akkreditierung zu verweigern und den Entsendestaat aufzufordern, jemand anderen zu senden. Das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen.
Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst schreibt von einer neuen Strategie Moskaus, wonach Agenten nicht mehr unter diplomatischem Schutz, sondern unter einem anderen Deckmantel tätig werden. Beispielsweise als Mitarbeiter einer Presseagentur, der russischen Handelsvertretung oder eines Kulturvereins. Was ist der Sinn dieser Strategie und wie kann man solche Agenten enttarnen?
Naja, die nicht-diplomatischen Abdeckungen sind ja nichts Neues. Ne? Also die gab es immer schon, dass Personen auch, die bei Fluglinien beschäftigt waren oder bei Zeitungsredaktionen oder als Korrespondenten hier waren, solche nachrichtendienstlichen Funktionen innehatte. Das ist also kein neuer Trend, sondern das ist etwas, das schon seit vielen, vielen Jahren besteht. Auch hier gilt, dass man natürlich hier etwas leichter Personen zurückweisen kann, weil sie keine entsprechende starke, durch eine Konvention abgedeckte Funktion haben. Aber man muss natürlich auch hier den Beweis erbringen, dass die Person entsprechend nachrichtendienstlich tätig ist. Und das ist doch herausfordernd, weil es oft eine sehr intensive und lang andauernde Beobachtungsarbeit und Ermittlungsarbeit ist.
Hat man da überhaupt Erfolgserlebnisse oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
Naja, es gibt vereinzelt Erfolgserlebnisse, aber ich bin überzeugt, dass man bei weitem nicht alles sieht, was vorkommt.
Putins derzeit wohl schlagkräftigste Waffe ist die Desinformation. Zum einen über die Aktivitäten seiner Trollfabriken in den sozialen Medien, zum anderen über die Finanzierung von rechtsextremen Alternativmedien in Westeuropa. Was können wir diesen Angriffen entgegenhalten?
Na, das Erste ist einmal, es ist enorm schwierig, das überhaupt zu erkennen. Ja? Ich glaube, gerade die jüngste Diskussion um einen deutschen Journalisten hat gezeigt, wie schwierig das ist und ich denke, das ist nicht nur bei Personen im Journalismusbereich so, das ist auch bei den Informationen, die man auf sozialen Netzwerken sieht und wenn Sie sich nur in Erinnerung rufen, die Fake News, welche Qualität mittlerweile Deepfakes durch künstliche Intelligenz erhalten, sodass man kaum mehr in der Lage ist, sie als auch informierter Laie noch zu erkennen, dann wissen Sie, dass das schon eine enorme Herausforderung ist und dass wir hier vor großen Schwierigkeiten stehen. Es gibt zahlreiche Initiativen, die sich mit Desinformation beschäftigen, die behilflich sind beim Erkennen von Desinformation, aber auch beim Erkennen von Fakes. Aber auch diese Organisationen stehen vor dem gleichen Problem, dass es technisch mittlerweile sehr, sehr schwer geworden ist, diese Nachweise zu führen. Da stehen wir in der Tat vor einer großen Herausforderung. Aber ich möchte an dieser Stelle auch betonen, es reduziert sich im Moment das Interesse immer auf rein die russischen Aktivitäten. Es gibt auch Aktivitäten zahlreicher anderer Dienste und um den ehemaligen deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu zitieren, hier gilt es auch einen 360-Grad-Blick zu haben.
Wo sehen Sie noch die Gefährdung durch Desinformation? Woher kommt das noch?
Naja, ich denke, man muss mit Desinformation in allen Bereichen rechnen. Konkret, wo es so massiv gesteuert wird, wie es gerade von russischer Seite eine Zeit lang war, wo sich alles darauf konzentriert hat, das ist etwas, was offensichtlich war. Aber denken Sie an die ganzen Konflikte. Denken Sie an die ganzen kriegerischen Konflikte, die auftreten. Die Wahrheit ist das erste Opfer auf dem Schlachtfeld. Und wenn Sie jetzt Dinge sehen, beispielsweise über die Berichterstattung, über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, dann wissen Sie auch nicht, ob alles das, was hier gezeigt wird, echte Information ist oder manipulierte Information. Und das ist mit den Mitteln, die heute zur Verfügung stehen, relativ einfach zu machen.
Es ist ja manipulierte Information mittlerweile auch ein eigenes Geschäftsfeld geworden, mit dem man sehr viel Geld verdienen kann. gerade bei den, wenn man sich Putins Trollfabriken anschaut, dann hat sich ja das teilweise sogar schon von denen entkoppelt, dass die quasi so Gründergedanken waren für neue Entrepreneure in den sozialen Medien, die sich auf Fake News herstellen, konzentrieren und die gar nicht mehr dafür den extra Auftrag von Moskau brauchen, weil sie einfach in dem Sinne selber machen, weil sie damit ein Geschäft machen. Was kann Staatssicherheit da tun? Wie kann man hier irgendwelche Sicherheitsschranken noch einziehen? Oder ist das ein aussichtsloser Kampf?
Mir fällt es schwer, diese Frage zu beantworten. Und ich sage Ihnen gleich, warum. Sie schildern hier eine Herausforderung, vor der man steht. Und Sie wissen, dass in einem Rechtsstaat halt Maßnahmen nur aufgrund der Gesetze gesetzt werden können. Daher wäre für Österreich zum Beispiel erforderlich, dass wir in diesen Bereichen auch entsprechende Straftaten und dazu korrespondierend Behördenbefugnisse haben. Ich kann dem Direktor der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst nur Recht geben, wenn er immer wieder darauf hinweist, dass wir in Österreich derzeit nicht in der Lage sind, Messenger-Dienste zu überwachen. Damit hat sich die Situation für die Ermittler deutlich verschlechtert im Vergleich zu vor 20 Jahren, wo es diese Technologien noch nicht gab und wo man noch telefonieren musste. Heute telefoniert niemand mehr oder kaum mehr jemand. Viele nutzen für die Kommunikation Messenger-Dienste und den Komfort der Verschlüsselung. Und damit erleidet die Überwachung hier natürlich einen massiven Nachteil. Das könnte man gesetzlich regeln, ist auch technisch möglich, das zu machen. Aber in Österreich hat der Verfassungsgerichtshof im Jahr 2019 dieses Paket gekippt. Und seitdem haben wir diesen Zustand, dass halt viele Bereiche, in denen wir an und für sich rechtlich befugt wären, abzuhören, nicht mehr, sage ich mal, erfolgversprechend abgehört werden können. Und jetzt sind wir bei der künstlichen Intelligenz und bei Fake News genau vor dem gleichen Problem. Verstehen Sie mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum, ein Rufer zu sein und zu sagen, wir brauchen neue Abhörmöglichkeiten etc. Nein, wir brauchen eine offene Diskussion über die Entwicklungen, die stattfinden, über mögliche Gegenreaktionen und wie man technisch darauf reagieren kann und wie man eine Grundlage schafft, dass die Behörden in der Lage sind, hier rechtsstaatlich darauf zu reagieren. Und diese Diskussion muss möglich sein in einer offenen Art, ohne dass man gleich als Befürworter des Überwachungsstaates hingestellt wird. So sollte man diese Diskussion führen können.
Herr Gredling, in all den Jahren, denen Sie diesen Job gemacht haben, haben Sie sehr viel Erfahrung gemacht mit parteipolitischem Einfluss auf das, was im Innenministerium passiert, vor allem parteipolitische Personalbesetzungen. Was müsste sich da ändern?
Ich sehe hier eher keine Möglichkeit einer großen Änderung, denn dass die jeweilige Partei, die ein Ministerium führt, darauf verzichtet, eigene Bewerber zu forcieren, das wird so nicht eintreten. Für mich in der Zeit war das Entscheidende, dass die Personen, die hier als Kandidaten existiert haben, dass diese Personen über die notwendigen Fähigkeiten, das notwendige Wissen verfügt haben, diese Position auch tatsächlich auszuüben. Ihre parteipolitische Einstellung muss hinter den Aufgaben, die sie am Arbeitsplatz haben, hintangestellt werden. Und das wäre auch normal. Aber ansonsten muss man fairerweise auch sagen, dass die österreichische Verfassung allen öffentlichen Bediensteten zugesteht, eine politische Einstellung, welche auch immer, zu haben. Und das ist etwas, ja, das muss man einfach so akzeptieren, weil es auch so in der Gesellschaft gewünscht ist. Aber entscheidend ist, dass nicht die Parteipolitik die Vollziehung dominiert, sondern die Rechtsstaatlichkeit die Vollziehung dominiert.
Das ist zweifelsohne eine sehr schwierige Übung. Ich sage trotzdem, möge sie gelingen. Danke, Herr Gredling, für das Gespräch.
Bitte sehr, Herr Schäuber.
Das war die 88. Folge von Schäuber fragt nach. Allfällige inhaltliche Verantwortung dafür kann ich jederzeit zurückweisen, denn ich habe gleich zwei Töchter, die ganz bestimmt schon irgendwann irgendwo zweimal versehentlich auf eine Taste gedrückt haben. Nächste Woche gibt es dann das schon vor 14 Tagen angekündigte Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.